Ich habe euch gerade erzählt, dass ich für die Stiftung Marburger Mission arbeite. Und als Teil meines Jobs, ein Teil meines Jobs dabei, ist, dass ich Missionsfeste organisiere in verschiedenen Teilen Deutschlands. Das bedeutet, unsere Missionarinnen, Missionare kommen dann dahin. Manche von denen erzählen von dem, was Gott durch sie tut in der ganzen Welt. Und Unterstützerinnen, Unterstützer, Spender, Beterinnen und Beter, die kommen alle dann zusammen und wir feiern miteinander Gott und das, was er tut. Das ist große Freude. Es sind an verschiedenen Orten in Deutschland, ungefähr 5 Orte in Deutschland, wo wir das regelmäßig machen. Und vor wenigen Wochen habe ich ein Missionsfest in Lemförde am Dümmersee organisiert. Es ist nicht gerade der Nabel der Welt, sehr schön, aber nicht gerade der Nabel der Welt. Vielleicht kennt jemand von euch Lemförde am Dümmersee, ist wirklich schön. Aber ich musste erstmal auf der Karte nachgucken, wo Lemförde am Dümmersee überhaupt ist. Dann habe ich nachgeguckt, wo das ist und gesehen, dass das nur 20 Kilometer von dem Ort entfernt ist, wo ich aufgewachsen bin, nämlich Osnabrück, das vielleicht mehr Leute von euch kennen. Da bin ich aufgewachsen, 19 Jahre meines Lebens gelebt. Ich kannte Lemförde am Dümmersee nicht, aber ich kannte Osnabrück und dachte, ich war seit über 10 Jahren nicht in meiner Heimatstadt, da wo ich herkomme, da wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren bin. Also warum nutze ich nicht die Möglichkeit, wenn ich schon mal so nah bin und fahre dorthin? Ich habe da keine Familie mehr, ich habe da nur noch wenige Freunde, die überhaupt noch in Osnabrück wohnen, aber mein Patenonkel wohnt dort. Und dem habe ich kurzfristig geschrieben, habe gesagt, Matthias, hast du Zeit? Ich bin gerade in der Nähe, hätte Lust, dich mal wiederzusehen. Seit unserer Hochzeit habe ich den nicht mehr gesehen, also ist auch schon mittlerweile 5 Jahre her, dass ich den nicht gesehen habe. Dachte, ein großartiges Wochenende. Erst Missionsfest, wir feiern Gott, danach kann ich Osnabrück noch ein bisschen angucken. Bin sogar früher weggekommen, hatte noch eine Stunde Zeit, in der ich einfach durch die Stadt laufen konnte. War wirklich ein schöner Nachmittag. Und dann irgendwann näherte sich die Zeit, in der ich mit Matthias und Petra verabredet war. Dann setzte mich ins Auto und dachte, naja, das ist ja meine Hut hier. Ich bin hier aufgewachsen, hier kenne ich mich aus. Ich weiß genau, wo die wohnen. Ich bin da schon hunderte, tausende Male mit dem Fahrrad hingefahren. Ich weiß ja, wie ich da hinkomme. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Und irgendwann merkte ich, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Also habe ich dann das Navi angemacht. Also bin natürlich vorher rangefahren, aber dann habe ich das Navi angemacht. Und dann sagte mir das Navi, ich sollte nach Möglichkeit bitte wenden. Und sagte mir, ich sollte in eine ganz andere Richtung fahren, als ich sicher war, dass es falsch, dass es richtig ist. Also fing ich an mit meinem Navi, das auf stumm geschaltet ist, aber mit dem Navi an zu diskutieren, dass das ja offensichtlich keine Ahnung hat, weil ich bin ja hier aufgewachsen, ich weiß genau, wo ich lang muss, um anzukommen. Und das habe ich so eine Viertelstunde vielleicht durchgehalten, bis ich irgendwann nachgeben musste, trotz meiner Sturheit und nach Navi fahren. Es hat mich äußerst abenteuerliche Wege geführt, aber am Ende bin ich angekommen. Und ich musste mir selber eingestehen, dass meine eigene Erinnerung mir offensichtlich einen Streich gespielt hat. Nach 10 Jahren hatte sich so viel verändert in Osnabrück und viel mehr in meiner Erinnerung sind manche Dinge einfach durcheinander gewirbelt worden. Nach 10 Jahren ist da alles auch nicht mehr so exakt, wie es vielleicht sein könnte und ich kenne mich einfach nicht mehr aus. Ich habe dadurch manches gelernt, unter anderem auch etwas, das für diese Predigt wichtig ist. Die Predigt steht unter dem Titel, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und ich glaube, dass das mit Jesus manchmal ähnlich ist wie meine Erfahrung mit Osnabrück. Wir haben von Jesus gelernt, wir hatten vielleicht sogar Erlebnisse mit Jesus, wir haben Jungschar gemacht, wir haben Kindergottesdienst gemacht, wir haben von Jesus gehört und ihn erlebt, aber irgendwann ist eine gewisse Distanz reingekommen und jetzt leben wir aus einer Erinnerung von Jesus. Es ist kein frisches Erlebnis mehr da, es ist eine Erinnerung von Jesus. Und die Gefahr ist, wenn wir aus einer Erinnerung von Jesus leben, dass wir dann einem falschen Jesus aufsitzen, weil sich unsere Erinnerung verschiebt, weil sie uns einen Streich spielt. Und ich glaube, es ist von so entscheidender Bedeutung, dass wir dem Jesus hinterherlaufen, mit dem Jesus leben, der tatsächlich wirklich und real ist. Meine Predigt bezieht sich auf den Hebräerbrief und zwar auf 4 Kapitel aus dem Hebräerbrief. Das hat damit zu tun, dass mir das zugewiesen wurde von meinem Pastor in Steffenberg. Der hatte sich gedacht, warum sollte der nicht mal über 4 Kapitel predigen, als ich diese Predigt ursprünglich vorbereitet habe. Aber keine Angst, wir kriegen das auch innerhalb der Zeit hin, die mir gegeben ist. Ich werde nicht die ganzen 4 Kapitel vorlesen, aber es ist vielleicht wichtig für euch, was der Hintergrund des Hebräerbriefs ist. Wir wissen im Grunde nicht viel über den Hebräerbrief. Wir wissen den Inhalt natürlich, aber wir wissen weder, wer ihn geschrieben hat, noch wirklich sicher, an wen der Brief adressiert ist. Wir sind nicht ganz sicher, in welcher Zeit er entstanden ist. Also wir wissen von den ganzen Umgebungen des Hebräerbriefs ziemlich wenig. Eine Sache, die wir allerdings aus dem Hebräerbrief so herausziehen, wofür wir Indizien haben, ist, dass der Hebräerbrief wahrscheinlich Predigten waren, die gehalten wurden und dann später gesammelt und noch mit einem Briefschluss versehen wurden. Es würde jetzt sehr weit führen, darüber mehr zu reden, ist auch gar nicht mein Thema. Eines der Argumente, das beste Argument, das ich jemals gehört habe, darüber, dass es von einem Prediger stammen muss, der Hebräerbrief, habe ich im Studium gelernt. Das besteht darin, es muss von einem Prediger sein, weil im 13. Kapitel schreibt er, ich wollte euch nur kurz schreiben. Was wichtig ist für uns im Hebräerbrief, ist, dass es von einem Prediger oder sogar einer Predigerin stammt, ist, dass es, wie wir es hier nicht mit einem Brief zu tun haben, der aus der Entfernung Anweisungen gibt, vielleicht geistliche Wahrheiten, aber aus der Entfernung spricht, sondern es ist ein Pastor oder eine Pastorin, die mit der Gemeinde ringt, um die Herzen der Menschen, die da sind. Es ist sehr persönlich, es ist sehr nahe an der Lebensrealität der Leute, die damals in der Gemeinde waren und für die die Predigten gehalten wurden. Wie gesagt, wissen wir nicht wirklich hundertprozentig sicher, wer diese Gemeinschaft war, aber aufgrund des Briefes erschließt es sich sehr doll, dass es wahrscheinlich sich um Menschen gehandelt hat, die im jüdisch-christlichen, im jüdischen Glauben aufgewachsen sind, das alles gelernt hatten und sich dann irgendwann zu Jesus bekehrt hatten und als Christen gelebt haben. Aber mittlerweile war es so, dass die Angriffe von außen so stark geworden sind oder auch, dass die Verheißungen, die man so im Glauben ergriffen hat, sich nicht so erfüllt haben, wie man das gedacht hat, dass die Ersten anfingen, darüber nachzudenken, vielleicht wieder zurückzukehren, Jesus an den Nagel zu hängen und in dem alten Kultus um den Tempel herum wieder Anschluss zu finden, wieder in die Religion zurückzukehren, aus der sie einmal kamen. Und der Pastor, der diese Predigten hält, ringt jetzt mit seiner Gemeinde darum, herauszufinden und ihnen klarzumachen, warum Jesus so viel mehr ist, so viel größer ist als alles, was sie in dieser Welt finden können. Ich gebe euch heute einen besonderen Service, falls ihr gestern Abend noch lange unterwegs wart oder heute nicht ausschlafen konntet. Ich werde jetzt meine Predigt zusammenfassen, werde euch den Inhalt meiner Predigt jetzt innerhalb von ein paar Sätzen geben. Wenn ihr dann denkt, eine halbe Stunde Predigt, das halte ich nicht mehr aus, dann habt ihr wenigstens den Inhalt mitbekommen. Hat aber auch damit zu tun, dass es uns hilft, den Überblick über diese vier Kapitel, 5, 6, 7 und 8, so ein bisschen zu gewinnen. Weil was ich glaube, was der Autor des Hebräerbriefs oder der Prediger, der den Hebräerbrief zum ersten Mal gehalten hat, hier tut, ist, dass er sich um ein Thema, nämlich um diese Position von Jesus, die über allem steht, die größer ist und besser ist als alles andere, herumdreht und so eine Art zirkuläres Denken macht. Er hat immer wieder die gleichen drei Themen. Wenn ihr Lust habt, die Kapitel nochmal zu lesen, werdet ihr alle drei Themen immer wieder finden. Ich selber habe 6 Mal gezählt, in der er diesen Kreislauf läuft. Und ihr werdet die gleichen Themen immer wieder finden. Und es dreht sich alles um dieses Thema, dass Jesus alles verändert. Jesus verändert alles. Es ist so, dass für den Autor des Hebräerbriefs eines deutlich ist. Es gibt manchmal so Dinge in unserem Leben, die sind an und für sich gut. Aber dann fügen wir etwas hinzu und es macht es unendlich viel besser. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja? Pizza ist großartig, aber Pizza mit Käserand unvergleichlich. Anderes Beispiel. Urlaub, Hammer. Wer hat nicht gerne Urlaub? Also wirklich, Urlaub ist grundsätzlich großartig. Aber Urlaub am Meer, unendlich viel besser, sensationell. Noch ein Beispiel, Filmabend mit deinen besten Freunden, deiner besten Freundin, großartige Entspannung. Was könnte es besser geben als ein Filmabend? Filmabend, in dem du zum 10. Mal Herr der Ringe am Stück guckst, unglaublich. Ja, also ihr versteht, vielleicht könnt ihr nicht jedes meiner Beispiele wirklich nachvollziehen, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, es gibt wirklich gute Dinge, wir fügen etwas hinzu und es macht 10.000 Mal besser. Jesus ist so mit deinem Leben, mit jedem Aspekt deines Lebens. Es mag diese guten Dinge in deinem Leben geben, wenn du Jesus darin einlädst, macht es unendlich viel besser. Soll ich lieber das Handmikro nehmen? Jetzt habe ich das hier repariert und es hält. Aber ich nehme lieber das Handmikro. Macht es unendlich viel besser. Ist unendlich viel besser. So. Ich will nicht sagen, dass das Mikro Jesus ist, aber ihr versteht, was ich... So, also, wir haben das auf der einen Seite mit Jesus in unserem Leben so. Und dann ist es so in unserem Leben, dass wir diese Teile haben, die gut sind, an und für sich gut sind, aber die für uns zum ultimativen Lebensziel werden und dann zu Sklaventreibern werden können. Wir nehmen die guten Dinge und machen sie zu unseren Götzen, sodass sie nicht mehr gut sind, sondern uns zerstören. Und wenn wir Jesus in diese Aspekte unseres Lebens einladen, dann macht er sie nicht nur 10.000 unendlichfach besser, er verändert sie im Kern. Es wird etwas vollkommen Neues. Das beste Beispiel, das mir dafür einfällt, ist Kaffee. Es gibt eine naturwissenschaftlich gut begründete Herleitung zu sagen, Kaffee ist nicht viel mehr als Wasser, dem man Kaffeepulver hinzugefügt hat. Das stimmt schon irgendwie, aber es kommt nicht annähernd dem Erlebnis nahe, eine Tasse Kaffee zu trinken. Nicht annähernd. Könnt ihr gleich mal ausprobieren, wenn ihr noch nie eine Tasse Kaffee getrunken habt, herzliche Einladung ins Bistro später, könnt ihr eine Tasse Kaffee trinken. Weil das Kaffeepulver das Wasser im Kern verändert. Es wird was vollkommen Neues. So ist Jesus. In den Bereichen unseres Lebens, in denen wir etwas Gutes nehmen und es zu unserem Absoluten machen. Der Autor des Hebräerbriefs, das war jetzt sehr allgemein, der macht das gleich und ich werde euch durchführen durch diese vier Kapitel, wie er das macht. Der Autor des Hebräerbriefs macht es mit einem speziellen Thema und das ist das spezielle Thema des Hohenpriesters. Ihr mögt jetzt vielleicht da sitzen und denken, boah, das ist jetzt kein Thema, das mich hier vom Hocker reißt. Mit Hohenpriestern haben wir im besten Fall zu tun, wenn wir gerne Fantasy-Literatur lesen, aber selten in unserem alltäglichen Leben. Für die Leute, an die der Hebräerbrief eigentlich adressiert war oder die Predigten adressiert war, war das alles. War das von entscheidendster Bedeutung. Lasst mich euch einen kurzen Überblick geben darüber, wie das funktioniert hat, damals, dass Menschen gelernt haben. Also in dieser Zeit, in der der Hebräerbrief entstanden ist, wahrscheinlich etwas vor 70 nach Christus, weil die Zerstörung des Tempels nie erwähnt wird, aber auch das ist nur eine Vermutung. Damals sind eigentlich alle Jungs jüdischer Herkunft in die Schule gegangen. In der Zeit noch wenige Mädchen, aber fast alle Jungs. Das Volk der Juden war das Volk, das zuerst eine fast flächendeckende Schulbildung hatten. Also nur von Männern leider bis dahin, aber trotzdem fast alle von denen lesen und schreiben konnten. Das war, was ich eigentlich sagen wollte. Unglaublich. So, aber wie die Schulbildung funktioniert hat, war nicht auf dem pädagogisch heute neuesten Stand, sondern sie haben in erster Linie auswendig gelernt. Die Aufgabe eines Schülers in der Zeit war, die ersten 5 Bücher Mose komplett auswendig zu lernen. Wenn du mal versucht hast, die Bibel in einem Jahr durchzulesen, dann hast du vielleicht, wie ich das mache, fast jedes Jahr mit großer Begeisterung 1. Mose gelesen. Da passiert ja viel, das ist irgendwie spannend, da passiert ständig irgendwas Neues, kannst lesen. 2. Mose fängt noch sehr spannend an, geht so bis zu ungefähr zur Hälfte, dann fangen die ersten Opfervorschriften an. Und du denkst so, ich habe weder eine Kuh, noch ein Schaf, noch eine Taube. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Du kämpfst dich vielleicht durch und dann kommt das Buch 3. Mose, heißt Levitikus. Daher kommt das Sprichwort, die Leviten lesen. Also das fühlt sich jetzt auch nicht besonders gut an, das zu lesen. Wenn du dich da noch durchgekämpft hast, dann verspreche ich dir, jetzt wird es richtig hart, weil das 4. Buch Mose heißt im Original Zahlen und darum geht's. Also vielleicht gehörst du zu dem 1% der Menschen, die Zahlen lieben, ich nicht. Ich kämpfe jedes Jahr, diese Bücher durchzulesen. Aber es geht ganz viel um den Kultus. Und die Jungs in dieser Zeit haben dann im Alter von 7 bis 10 Jahren diese ganzen Bücher auswendig gelernt. Die kannten das von Herzen. Mein Professor an der Uni, der hat ganz viel geforscht darüber, wie orale Kulturen, also Kulturen, die keine Schrift haben, funktionieren. Und dabei herausgefunden, dass diese Kulturen, die keine Schrift haben, ganz anders mit Dingen umgehen, die sie auswendig lernen. Viel mehr auswendig lernen können als wir. Es gibt solche Zeugnisse von Rabbis, die nicht nur die ersten 5 Bücher Mose, sondern das komplette Alte Testament Wort für Wort auswendig konnten. Und nicht nur das, sie wussten nicht nur jedes Wort zu rezitieren, sie wussten sogar, welches Wort auf welcher Seite oder an welcher Stelle der Tora steht. Es gibt Zeugnisse, das ist kein Scherz, von Rabbis, denen man eine Schriftrolle vorgelegt hat, gesagt hat, ich steche das Wort jetzt, mal eine Nadel durch das Wort so und so in dieser Bibelstelle durch und zwar 4 Zentimeter rein und die konnten dir sagen, auf welches Wort die Nadel jetzt zeigt. Für mich vollkommen unbegreiflich, aber das war der Art und Weise, wie man gelernt hat. Man hat auswendig gelernt und man kannte es von Herzen.
Als ich noch als Pastor gearbeitet habe, da habe ich eine Neuigkeit eingeführt im Konfirmationsunterricht. Wir nannten das Teenie-Glaubenskurs und habe gesagt, sollen ein paar Sachen auswendig lernen. Das Vaterunser sollten sie auswendig lernen, das apostolische Glaubensbekenntnis sollten sie auswendig lernen und ein Lied von Paul Gerhardt. Ja, also nicht alle Strophen, das wäre ungefähr so lang gewesen wahrscheinlich wie die 5 Bücher Mose, wenn man alle Strophen nehmen würde. Ich habe gesagt, 3 oder 4 für die besonders Fleißigen sollen sie auswendig lernen. Und sie sind alle dran gescheitert. Keiner von denen hat das geschafft. Und ich erzähle das gar nicht, um sie irgendwie vorzuführen. Ihr kennt die auch überhaupt nicht. Ich fand es einfach erstaunlich. Fanden die einfach zu schwer, 3 Strophen Paul Gerhardt auswendig zu lernen. Jetzt kam in dieser Zeit ein neues Taylor Swift-Album raus. Und es hat keine 2 Tage gedauert, bis die meisten von denen jedes einzelne Lied auswendig konnten. Und auch das erzähle ich nicht, um sie vorzuführen. Mich hat das beeindruckt, weil in den Momenten, in denen diese Jugendlichen in Herzschmerz geraten oder Mobbing erlebten, irgendwelche entscheidenden Lebensereignisse in ihr Leben getreten sind, hatten sie eine Zeile oder ein ganzes Lied von Taylor Swift, das sie auswendig sagen konnten und das ihr Leben geprägt hat, das ihnen Sinn gegeben hat, das ihnen geholfen hat, darin besser zu verstehen, was gerade passiert. So ähnlich waren die 5 Bücher Mose. 5 Bücher Mose, könnt ihr euch merken, Taylor Swift, der Antike. Es hilft ihnen, das Leben zu ordnen. Und sie kennen es von Herzen. So, daher kommen wir jetzt, wenn der Autor des Hebräerbriefs anfängt, sein zirkuläres Denken zu machen. Er startet beim Hohenpriester oder beim Kultus. Es kommt ständig vor, immer wieder andere Aspekte, wie sie ihre Opfer bringen, wie sie eingesetzt werden und so weiter. Geht von da aus und sagt, wenn wir diesen Teil nehmen und Jesus hinzufügen, dann wird die Wahrheit, die wir hier haben, eine tiefere Wahrheit. Es gibt uns noch mehr Preis als das, was oberflächlich da ist. Und davon ausgehend geht er weiter und sagt, wenn wir jetzt diese tiefere Wahrheit mit Jesus begriffen haben, dann sehen wir noch, dass diese Wahrheit eine bleibende Wahrheit ist. Eine, die dauerhaft unser Leben prägt. Und dann geht er zurück zum Hohenpriester oder zum Tempelkult und so weiter. Also, hoher Priester, tiefere Wahrheit, bleibende Treue. Hoher Priester, tiefere Wahrheit, bleibende Treue. Und so. Das ist das Denken, in dem er die ganze Zeit sich bewegt und die ganze Zeit in Kreisen bewegt. Und ich möchte meine Predigt jetzt auch noch, den Rest meiner Predigt daran strukturieren, an diesen 3 Gedanken, hoher Priester, bleibende Wahrheit und die bleibende Treue, tiefere Wahrheit und die bleibende Treue. Wir starten mal mit dem hohen Priester, könnte auch sagen, der Jesus von gestern. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, die am Anfang vom Kapitel 5 vom Hebräerbrief stehen. Da schreibt der Autor oder spricht in seiner Predigt, denn jeder menschliche hohe Priester, also Kapitel 5, die Verse 1 bis 3 lese ich, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3, denn jeder menschliche hohe Priester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, vor Gott für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Ungewissheit oder Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden opfern. Was macht der Autor des Hebräerbriefs hier? Er sagt, der Hohepriester und das, was er tut, das ist richtig gut. Das ist nicht an und für sich was Schlechtes. Aber wenn ihr anfangt, darin das Absolute zu sehen, dass das bleiben soll in eurem Leben, dann zerbricht es unter der Last, die ihr dem auferlegt. Weil der Hohepriester selbst ein Mensch war, das hilft ihm dabei, seelsorgerlich sensibel mit den Menschen umzugehen, die Fehler machen, aber es hilft ihm nicht dabei, dauerhaft in einer gesunden Beziehung mit Gott zu leben. Er lebt genauso in einer zerbrochenen Beziehung mit Gott, wie jeder andere, der zu ihm kommt. Er muss ständig sich um seine eigene Beziehung mit Gott erstmal kümmern, bevor er sich um die Beziehung von anderen Leuten mit Gott kümmern kann. Wenn du also darin das absolute Ziel, das oberste Ziel deines Lebens siehst, dann wirst du merken, dass es diese Last nicht tragen kann. Dass diese Last nicht tragen kann. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich glaube, dass es in unserem Leben mit manchen Dingen auch so ist. Wir haben diese Dinge in unserem Leben, die wir noch von Jesus zurückhalten, die wir festhalten, weil wir glauben, dass sie uns Identität geben, dass sie uns helfen, dass sie uns Sicherheit geben, dass sie der Grund sind, warum wir morgens aufstehen. Ich möchte euch ein Beispiel bringen, das ich gestern erst erlebt habe. Es passiert mir nicht so häufig, dass ich in größeren Versammlungen sitze und heule wie ein Schlosshund. Gestern ist das passiert, das erste Mal seit Jahren. Ich war gestern auf der Jubiläumsfeier vom Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband, der Dachverband, zu dem auch die Stiftung Marburger Mission gehört. 125 Jahre DGD in Deutschland. Ein Werk mit über 5000 Mitarbeitenden, ganz unterschiedlichen Werken von Krankenhäusern über theologische Ausbildungsstätten, universitäre Ausbildungsstätten, auch Kindergärten und so weiter, alles diakonische Einrichtungen, die es so gibt. Und den gibt es seit 125 Jahren, sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Und Teil dieser Jubiläumsfeier war ein Zeugnis einer unserer ehemaligen Missionarinnen. Eine Diakonisse, also eine Schwester, eine Frau, die ihr Leben so komplett Jesus hingegeben hat, dass sie wie eine Nonne, nur evangelisch quasi eingetreten ist, in so eine Gemeinschaft, heißt dann Diakonissenmutterhaus, und ihr ganzes Leben Jesus gewidmet hat. Und diese Diakonisse, Monika Gottschild heißt sie, Schwester Monika Gottschild, war über 35 Jahre lang mit der Marburger Mission in Taiwan und hat dort ein Heim für mehrfach behinderte Kinder und mittlerweile auch Jugendliche und Erwachsene gegründet. Über 100 Personen leben in dem Heim Bethesda auf Taiwan. Sie ist jetzt vor ungefähr einem Jahr wieder zurückgekommen nach 35 Jahren Dienst. Und an dieser Veranstaltung gestern erzählte sie, wie es überhaupt dazu kam, dass sie diese Berufung aufgenommen hat, weil sie sagte, als Berufung in ihr Leben kam, da war sie eigentlich an einem Ort in ihrem Leben, der ihr eigentlich ausgereicht hat. Sie hat in einem Kindergarten gearbeitet, der auch einen Schulanschluss hat. Es gab eine Nachmittagsbetreuung, sie konnte mit Kindern arbeiten, ein bisschen unterrichten. Es hat ihr große Freude gemacht, sie hat sich genau dort wohlgefühlt. Und dann kam von außen durch eine Predigt auf einmal dieser Ruf in die Mission. Und sie konnte das für sich erstmal gar nicht annehmen, also sagte sie, sie hat sich hingesetzt und eine Pro- und Kontraliste gemacht, wie wir das so in Deutschland machen. Wir schreiben Listen, um uns klar zu werden. Andere Kulturen beten, wir schreiben Listen, um uns über den Sinn Gottes oder den Willen Gottes bewusst zu werden. Sie schreibt sich also eine Pro- und Kontraliste und sie merkt, wie sich die Kontraliste immer schneller füllt und die Pro-Seite sich nicht füllt. Und dann saß sie da und dachte, okay, das ist ja klar. Also Gott, offensichtlich, wenn so viel dagegen spricht, wird Gott mich nicht in die Mission berufen. Und dann hatte sie im Herzen diesen Eindruck, dass Gott zu ihr spricht, was du gerade machst, ist eine Mauer aufbauen. Aber damit konnte sie nicht so viel anfangen und ist erstmal ins Bett gegangen, weil sie wusste nicht so richtig, was sie damit machen soll. Sie hat ja nun versucht, den Willen Gottes zu finden. Die Diakonissen leben alle zusammen in diesen Diakonissen-Mutterhäusern. Und eine Schwester von ihr, sie sagte, sie weiß bis heute auch nicht, welche Schwester das war, hatte auf einmal offensichtlich den Eindruck, während Monika schlief, in ihr Zimmer zu gehen und ihr einen Zettel auf den Nachttisch zu legen, ohne zu wissen, welchen Kampf Monika gerade ausführt, einen Zettel auf ihren Nachttisch zu legen, auf dem stand, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ein Zitat aus dem Psalm. So, Monika sagte, danach war alles klar, offensichtlich hat Gott gesprochen und sie hat den nächsten Flieger nach Taiwan genommen und 35 Jahre lang diesen Dienst geleitet, bis er auch stark gewachsen ist. Das war noch nicht der Punkt, an dem ich angefangen habe zu heulen. Was mich total fasziniert hat an ihrer Geschichte, ist, dass sie gesagt hat, ich bin dahin gegangen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und was am Ende passiert ist, dass ich von den Menschen Glauben gelernt habe. Und sie erzählte dafür ein Beispiel, sagte, da waren die ganzen Behinderten und wir hatten regelmäßig Erdbeben. Das passiert in Taiwan wohl regelmäßig. Haben mir sagen lassen, das liegt an den tektonischen Platten. Ich habe das nur auswendig gelernt, ich kann euch das nicht erklären, aber da passieren regelmäßig Erdbeben. Manche sind klein, dann kriegen sie so eine Warnung von der Regierung, sagen, ja, es wird ein bisschen der Boden wackeln, nicht so schlimm, könnt ihr euch entspannen. Manchmal sind es große Erdbeben, dann sagt die Regierung, passt auf, ihr müsst alle das Haus verlassen, es ist super gefährlich. Vor ein paar Jahren kam genau so ein Erdbeben. Alles Haus verlassen, ihr dürft auf gar keinen Fall in Gebäuden bleiben, es ist super gefährlich. Und wenn dann so ein Heim evakuiert werden muss mit teilweise bettlägerigen, mehrfach behinderten Menschen, dann ist das ein riesiger logistischer Aufwand. Also war Schwester Monika hin und her und sie war geschäftig und arbeitete und versuchte, dieses Haus zu evakuieren. Und währenddessen ein 7-jähriger Junge hing ihr am Rockzipfel und verließ ihre Seite nicht. Und sie drehte sich die ganze Zeit um und sagte, du musst raus, es ist gefährlich. Und sie ging immer weiter und er kam immer hinter ihr her. Und irgendwann begab er sich auf seine Augenhöhe und atmete durch und sagte, du musst rausgehen, das ist gefährlich hier, du musst rausgehen. Und er antwortete ihr und sagte, nein, ich bleib hier, ich bleib bei dir. Und sie sagte, warum bleibst du hier? Und er sagte, wenn ich heute sterben muss, dann will ich an deine Hand zu Jesus gehen. Wenn ich heute sterben muss, dann will ich an deine Hand zu Jesus gehen. Was für ein Vertrauen. Die Tränen, die du jetzt in den Augen hast, sind auch mein kostenloses Geschenk an dich. Sie gestern ja auch geschenkt bekommen. Wenn ich heute sterben muss, dann will ich an deine Hand zu Jesus gehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Was mich so begeistert daran ist, dass Monika kurz davor stand, gar nicht hinzugehen. Ne? Sie hat alles gemacht, um den Willen Gottes zu unterscheiden in ihrem Leben, hat sogar eine Liste geschrieben, aber Gott kommt am Ende ans Ziel mit ihr. Weil wir manchmal versuchen, manche Dinge in unserem Leben zu halten und sagen, die will ich Jesus noch nicht geben, da will ich ihn noch nicht drüber herrschen lassen, weil ich glaube, dass es mir Identität gibt, weil es mir Halt gibt, weil es der Grund ist, warum ich aufstehe. Aber wenn wir Jesus gerade da rein hinein einladen, wird er aus diesem Bereich deines Lebens etwas machen, das du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Unendlich viel größer. Hoher Priester. Zweiter Gedanke. Eine tiefere Wahrheit. Weil wir jetzt Jesus nochmal in den Gedanken des Hohenpriesters einladen und dazu möchte ich euch mit einer Person bekannt machen, die heißt Melchisedek. Ich weiß nicht, ob ihr von Melchisedek mal gehört habt. Die Jungs, von denen ich euch vorhin erzählt habe, die alle die 5 Bücher Mose auswendig gelernt hatten, die kannten alle Melchisedek. Von Melchisedek wissen wir eigentlich nur eine Sache. Der kommt ein einziges Mal in der Bibel vor, so einer ein bisschen merkwürdigen Geschichte, wo Abraham Krieg führt, der Erzvater Abraham führt Krieg und gewinnt. Vollkommen egal, warum er das macht. Er tut das und ist dankbar, dass er gewinnt. Und dann bringt er ein Dankopfer, weil er so dankbar ist, dass er gewonnen hat. Macht man mal. Und man denkt ja so als Bibelleser, naja, der kennt ja Gott. Der wird jetzt Gott ein Dankopfer geben. Aber er gibt nicht Gott ein Dankopfer, sondern er bringt ein Dankopfer für eben diesen Melchisedek. Von dem es dann nur heißt, dass er der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes war. Mehr wissen wir nicht von dem. Das ist alles, was wir wissen. Und manchmal ist unser Kopf so, wir lesen von einer faszinierenden Gestalt und denken, ja, was ist das so? Ich will mehr darüber wissen. Warum weiß ich nicht mehr über Melchisedek? Was ist da los? Und dann fangen wir an, das in unserem Kopf auszumalen, was da passiert. Das passiert auch heute noch. Wenn ihr Lust habt, mal so richtig in so ein Kaninchenloch zu fallen, dann könnt ihr, wenn ihr gleich nach Hause kommt, mal bei Google eingeben, Fantheorien Harry Potter. Crazy, wofür Leute Zeit haben. Die nehmen irgendwelche Teile von dieser Geschichte Harry Potter und spinnen ganze Romane darum, was da alles noch sein könnte und was vielleicht noch dahin. Und das gibt es für jedes Buch und jeden Film. Fantheorien. Gab es damals auch. Und zwar mit dieser Person Melchisedek. Weil wir so wenig wissen über Melchisedek, aber weil er so eine faszinierende Person ist, war das so ungefähr der Heldenmythos dieser Zeit. Alle Leute hatten eine Melchisedek-Geschichte zu erzählen. Manche Jungs kamen in die Tora-Schule und sagten, Leute, ich habe nichts auswendig gelernt, aber ich habe eine neue Melchisedek-Geschichte. Wollt ihr die neueste Melchisedek-Geschichte? Der hat das gemacht oder jenes gemacht. Wow, Melchisedek, der ist einfach super krass. So der Chuck Norris der Zeit. Es sind uns ein paar Schriftrollen überliefert mit Melchisedek-Geschichten. Das ist crazy, was dem angedichtet wurde. Alles nur, weil wir haben diese 4 Zeilen. Und Melchisedek kommt jetzt im Hebräerbrief wieder vor. Und im Hebräerbrief sagt der Autor des Hebräerbriefs immer wieder, Jesus ist ein Priester nach der Ordnung von Melchisedek. Er nimmt also das auf, was diese Menschen alle kannten und sagen, so ist Jesus, nur noch viel besser, viel krasser, viel doller. Ich will euch ein paar Verse vorlesen. Vor allem das 7. Kapitel ist voll mit Melchisedek. Ich lese euch die ersten Verse aus diesem Kapitel mal vor. Denn dieser Melchisedek war König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als dieser vom siegreichen Kampf gegen die Könige heimkehrte und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den 10. Teil von seiner Beute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. So viel habt ihr jetzt von mir schon gehört. Bis jetzt ist es so gut wie ein Zitat aus dem 1. Buch Mose. Und jetzt geht's weiter, was dieser Autor hier damit macht. Es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einen seiner Vorfahren. Er wird uns weder der Anfang noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. Darin gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt sozusagen für immer Priester. Dieser Satz, nach allen Mitteln der Logik, die uns heute zur Verfügung stehen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt hunderte Figuren im Alten Testament und im Neuen Testament, von denen uns weder der Vater noch die Mutter noch irgendwelche Vorfahren genannt werden oder von denen uns nicht die Geburt und nicht der Tod genannt werden. Nichts davon deutet in irgendeiner Weise darauf hin, dass Melchisedek ein ewiger Priester ist. Noch dazu hat Jesus, soweit wir wissen, den Namen Melchisedek nie ausgesprochen. Es ist kein einziges Zitat über Melchisedek von Jesus überliefert in den Evangelien. Was macht er hier? Theologen haben dem, was der Autor des Hebräerbriefs hier macht, einen fancy Namen gegeben, der ist Typologie. Das bedeutet ungefähr so viel wie, er nimmt eine Geschichte, fügt Jesus hinzu und zeigt, wie viel krasser die Geschichte mit Jesus ist. Das ist ungefähr, was Typologie ist. Er nimmt eine Geschichte, sagt, und jetzt hört euch die Geschichte nochmal an, wenn wir denken, da ist Jesus drin. Wie krass. Wie krass. Er ringt mit den Herzen seiner Zuhörer, weil er sagt, ihr müsst verstehen, wenn ihr damit ringt, ob ihr zurückkehren sollt zu dem alten Kult, dem, was euch früher mal Sinn gegeben hat, dem, was euch früher mal geholfen hat, ihr müsst verstehen, dass Jesus noch viel mehr ist als das. Jesus noch viel mehr ist als das. Und hier ist, was ich daraus mitnehme für uns heute. Wenn der Autor des Hebräerbriefs uns durch diese ganzen Geschichten von den Hohenpriestern und die Geschichte von der Typologie und der Geschichte von Melchisedek dazu auffordert zu sagen, übergib die Teile deines Lebens auch Jesus, die du noch zurückhältst, weil Jesus wird sie auffüllen und wird sie noch 10.000 Mal besser machen, sagt er uns auch, er wird es vollkommen verändern. So wie der Kaffee das Wasser verändert. Ich lese euch noch ein paar Verse vor aus dem siebten Kapitel, wo er das deutlich macht. Ab Vers 18 heißt es da. Also wir haben bis jetzt, die Logik ist, Jesus ist nicht nur ein Priester nach der aaronitischen Linie, die eben immer wieder selber Opfer bringen musste. Er ist sogar ein Priester nach Melchisedek, ein ewiger Priester, einer, der immer zwischen dir und Gott vermitteln kann, einer, der für immer bleibt. Und jetzt heißt es ab Vers 18 in Kapitel 7, damit wird die frühere Bestimmung außer Kraft gesetzt, weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können. Stattdessen wird etwas eingeführt, das uns eine viel bessere Hoffnung gibt und uns den ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Jesus verändert. Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Punkt am besten deutlich machen kann. Und ich bin vor ungefähr einer Woche auf ein Video gestoßen von einem kanadischen Philosophen und vor allem Psychologen, der lange auch therapeutisch gearbeitet hat. Der sagt in diesem Video, dass es einen wachsenden und mittlerweile sehr breiten Konsens unter Therapeutinnen und Therapeuten gibt. Vollkommen egal, wie religiös die selber sind. Die sagen, wenn du von Drogen oder Alkohol loskommen möchtest, wenn du eine Sucht entwickelt hast zu einer bestimmten Substanz, zu Alkohol oder anderen Drogen, wenn du davon loskommen willst, dann musst du religiöser werden. Nur die Religion, die religiöse Bindung, ist tatsächlich ein sicheres Mittel, um von Drogen loszukommen. Das heißt nicht, dass es niemand anderen gibt, dem das nicht gelingt, auf gar keinen Fall. Es heißt aber, dass es eine Möglichkeit gibt, die auch nicht immer zum Erfolg führt, aber die die höchste Wahrscheinlichkeit hat, zum Erfolg zu führen. Und das ist, religiöser zu werden. Die 12 Schritte, die die anonymen Alkoholiker machen, wenn man da die ganzen Schritte durchmacht. Der erste Schritt ist, dass man erkennt, dass man ein Problem hat. Zweiter Schritt ist, dass man lernt oder erkennt, in Abhängigkeit vom höchsten Wesen, von Gott zu leben. Also auch die anonymen Alkoholiker bringen das ihren Teilnehmenden sofort bei. Du brauchst Gott. Jetzt sagt dieser Therapeut, sagt, warum ist es so? Er ist selber nicht religiös, sagt es selber, ich bin kein Christ. Er sagt, warum ist es so? Warum braucht es Religion, um eine Drogensucht oder eine Alkoholsucht zu überwinden? Dann sagt er, weil das unglaublich schmerzhaft ist. Eine Drogensucht zu überwinden ist unglaublich schmerzhaft. Es ist körperlich schmerzhaft und es ist seelisch schmerzhaft. Mein Vater war Alkoholiker. Ich habe das in meiner Jugend mehrmals miterlebt, wie er in den Entzug gegangen ist und wie schmerzhaft das sein kann, wie Menschen leiden darunter. Und er sagt, es gibt eigentlich keinen Weg, diese Schmerzen loszuwerden, aber es gibt einen Weg, in diesen Schmerzen einen neuen Sinn und ein neues Ziel zu entdecken. Und die einzige Möglichkeit, einen neuen Sinn und ein neues Ziel in den Schmerzen zu entdecken, ist zu erleben, dass es ein höheres Wesen ist, das bei dir ist und sagt, ich stehe das mit dir durch. Du kommst ans Ziel. Ich bin da und bleibe bei dir. Einzige Möglichkeit. Und so ist es, wenn wir anfangen, die Dinge in unserem Leben aufzugeben und Jesus zu übergeben, bei denen wir denken, dass sie uns doch eigentlich Sinn geben, dass sie doch der eigentliche Grund sind, warum wir morgens aufstehen. Wenn wir Angst haben davor, das auch noch Jesus zu übergeben, weil wir denken, dann nimmt er mir das auch noch weg. Dass wir nicht in dem Trugschluss leben müssen, als wäre das einfach. Aber die Verheißung Gottes haben, dass er mittendrin bei uns ist, uns durchträgt und diesen Bereich deines Lebens zur Unendlichkeit verändert. Der Jesus von heute. Ein Priester nach der Art des Melchisedek. Mein letzter, deutlich kürzerer Gedanke ist der Jesus von morgen. Weil was diese vier Kapitel im Hebräerbrief immer wieder deutlich machen, ist, dass wenn wir erkennen, dass wir in einem Bereich unseres Lebens Jesus hinzufügen und dann eine unendlich größere Qualität bekommen und eine Veränderung bekommen, auch eine Unterstützung in den Schmerzen, was die Veränderung unseres Lebens hervorbringt, bekommen, dann mag da immer noch die Frage dahinter stehen, die du dir jetzt stellst, sagst, vielleicht erlebst du das, vielleicht hörst du das Rufen Gottes, dass ich weiß, wovon du redest, aber ich habe Angst, es aufzugeben. Wer garantiert mir, dass das tatsächlich passiert? Wer garantiert mir, wenn ich das aufgebe, was ich seit Jahren horte, was mir seit Jahren Sinn und Erfüllung gibt, wer garantiert mir denn, dass ich diese Schmerzen tatsächlich durchlebe mit der Unterstützung Jesu? Wer garantiert mir denn, dass es dann am Ende besser ist? Wer garantiert mir das? Und hier will ich nochmal den Vers vorlesen, den ich gerade schon vorgelesen habe. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können. Stattdessen wird etwas eingeführt, das uns eine viel bessere Hoffnung gibt und uns den ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Jeder Junge, der die 5 Bücher Mose auswendig gelernt hat, hat irgendwann davon geträumt, selber mal hoher Priester sein zu dürfen. Weil es nur eine einzige Person gab im ganzen Volk, das einmal im Jahr für eine Stunde in die Gegenwart Gottes selber treten durfte, ins Allerheiligste, den zentralsten Punkt im Tempel. Nur eine Person hatte direkten, ungefilterten Zugang zu Gott. Und es war der hohe Priester. Der durfte das einmal im Jahr für eine Stunde tun. Und vielleicht haben sie dann irgendwann gedacht, in den kühnsten ihrer Träume gesagt, einmal hoher Priester sein, einmal in die Gegenwart Gottes treten. Wie großartig wäre das? Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, durch Jesus hast du nicht nur einmal im Jahr für eine Stunde die Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu treten. Er sagt, wir haben einen steten, dauerhaften, ungehinderten Zugang zu Gott. Du kannst jetzt zu jeder Zeit zu Gott kommen. Und weißt du, warum das ist? Weil du nicht mehr zu Gott kommen musst, sondern weil Jesus in dein Leben tritt und dort bleibt. Gekommen, um zu bleiben. Wie ein perfekter Fleck. Jesus will da bleiben. Jesus ist so stur wie ich mit meinem Navi, wenn es darum geht, an dir festzuhalten. Du entkommst Jesus nicht. Du entkommst Jesus nicht. Du kannst es versuchen. Du kannst von hier wegfahren, wenn was in dir angestoßen wurde heute Abend. Du kannst von hier wegfahren und im Auto dein Radio so voll aufdrehen, wie du kannst, um jeden Gedanken wegzupusten. Du kannst heute Abend dir eine Pizza mit Käserand bestellen, zum 11. Mal Herr der Ringe gucken, dein Leben anfüllen. Die Stimme Jesu wird durchdringen. Du entkommst Jesus nicht, weil er in dein Leben tritt, weil er da ist. Weil du nicht nur ungehinderten Zugang zu Gott hast, weil du hinläufst, sondern weil Gott jetzt ungehinderten Zugang zu dir hat und Jesus dich nicht aufgibt. Es kann ja bedrückend wirken, die Vorstellung, dass es jemanden gibt, der mich die ganze Zeit verfolgt und den ich nicht loswerde. Aber hier ist die gute Nachricht, dass wir hier von einem Menschen, einem Gott verfolgt werden, der nur das Beste für dich im Sinn hat. Der dir verspricht und sagt, ich weiß, dass du darunter leidest. Ich weiß, dass du denkst, dass es dir Identität gibt. Aber du leidest unter deiner Gottesferne. Ich weiß, dass du leidest. Ich will dich freisetzen. Ich will sehen, dass du in Freiheit lebst. Ich will sehen, dass du dein volles Potenzial leben kannst. Ich will sehen, dass du in den Bestimmungen und in den Wünschen, die ich für dein Leben habe, leben kannst. Ich will nur das Beste für dich. Gib es mir. Gib es mir. Eine letzte Person will ich euch noch vorstellen, die in dem Text nicht vorkommt, weil er 19 Jahrhunderte später gelebt hat. Und das ist ein Mann namens Abraham Kuyper. Abraham Kuyper war Theologe, Theologie studiert, einige Jahre als Pastor gelebt und gearbeitet, Menschen begleitet in ihrer persönlichen Glaubenserfahrung, in ihrem Glaubensleben. Und irgendwann kam er zu der Erkenntnis, dass er gesagt hat, der christliche Glaube hat viel mehr Kraft, als nur ein Leben zu verändern, ein persönliches Leben oder in unserem Herzen herumgetragen zu werden. Der christliche Glaube hat die Kraft, die ganze Gesellschaft zu heilen, vor Spaltungen und vor Streitigkeiten und vor Gewalt. Christliche Glaube hat die Kraft dazu. Und also hat er angefangen, für die Gesellschaft zu arbeiten. Er hat eine Zeitung gegründet, die zeitweise die größte Tageszeitung der Niederlande war. Er hat eine Universität gegründet, die es bis heute gibt, die Freie Universität Amsterdam. Er hat viele Bücher geschrieben, war unendlich viel unterwegs, um Vorträge zu halten. Er hat eine Partei gegründet, die es bis heute gibt und über diese Partei sogar zum Ministerpräsidenten der Niederlande gewählt worden, Abraham Kuyper. Und wenn man sich mit Theologen oder Theologinnen unterhält und sagt, Abraham Kuyper hat zu viel geschrieben, ich kann das nicht alles lesen, ich muss ja auch noch Herr der Ringe gucken, gib mir mal in a nutshell, in einem Satz, was hat der geglaubt? Dann würden die Theologen sagen, bei den meisten Theologen kann man das nicht machen, bei Abraham Kuyper kann man das machen, weil es einen Satz gibt, der ständig vorkommt bei ihm, den er ständig gesagt hat und der das, was ihn angetrieben hat, in einem Satz wiedergibt. Und den will ich euch mitgeben. Er sagte, es gibt keinen Quadratzentimeter in der ganzen Schöpfung, über die der auferstandene Christus nicht ausruft, das gehört mir. Es gibt keinen Quadratzentimeter in der ganzen Schöpfung, über die der auferstandene Christus nicht ausruft, das gehört mir. Es gibt keinen Quadratzentimeter in deinem Leben. Es gibt keinen Quadratzentimeter in deinem Herzen. Es gibt keinen Quadratzentimeter in deiner Seele oder in deiner Zeit, über die der auferstandene Christus nicht ausruft, ich will das auch. Das gehört auch mir. Ich will es verändern, sodass es unendlich viel besser wird. Ich will es verändern, sodass du es nicht wiedererkennst und dass es deine kühnsten Träume noch übersteigt. Bist du bereit, es mir zu geben? Es gibt keinen Quadratzentimeter in der ganzen Schöpfung, über die der auferstandene Christus nicht ausruft, das ist mein. Ein weiterer Satz aus dem Hebräerbrief ist mein letzter Satz für euch heute. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, das der Autor des Hebräerbriefs an mehreren Stellen einfließen lässt. Und der heißt, heute, wenn du sein Reden hörst, verschließ dich seinem Reden nicht. Heute, wenn du sein Reden hörst, verschließ dich seinem Reden nicht. Jesus will Veränderung schaffen. Jesus sehnt sich nach der Freiheit, die du dir nicht mal vorstellen kannst in deinem Leben. Er will dein Potenzial entfalten. Er wünscht sich das. Heute, wenn du hörst, dass er dich ruft. Und das Faszinierende ist, dass du 50 Jahre mit Jesus unterwegs sein kannst. Und es gibt weitere dieser Bereiche, in denen er dich überführen will und in mehr Freiheit und in mehr Potenzial führen will. Heute, egal ob du schon mit Jesus unterwegs bist oder seit 50 Jahren mit ihm unterwegs bist. Heute, wenn du sein Reden hörst, verschließ dich seinem Reden nicht. Es gibt keinen Quadratzentimeter in der ganzen Schöpfung, auch nicht in deinem Leben, über das der auferstandene Christus nicht sagt, das gehört mir. Amen.